Heute zu Gast bei Abseits der Fußball-Podcast, Folge 211, die bezaubernde Valentina Maceri. Mit ihr und unserem lieben Freund Björn Francesco und die diskutieren wir über das Spiel der Deutschen gegen die Türkei. Viele, viele hitzige Szenen, die Pfiffe, die Leistung der Mannschaft, so gewisse Sachen wie Stolz und Ehre werden vorkommen und so weiter und so fort. Darüber reden wir mit den beiden und es wird viel, viel gefachsimpelt. Auch für den Experten ist was dabei. Außerdem reden wir über Urs Fischer. Ja, nach der langen Zeit ist er gegangen und es kommt einem irgendwie vor, als wäre man traurig darüber. Darüber reden wir jetzt in Folge 211. Viel Spaß.
Meine Damen und Herren, wir fangen direkt an Folge 211, Abseits der Fußball-Podcast. Es gibt wahnsinnig viel zu bequatschen. Ich habe einige Thesen im Gepäck. Ich bin sehr gespannt, wie die Experten unsere Runde das aufhören. Wir fangen direkt an. Mit dabei natürlich unser Produzent, Eintracht Frankfurt-Experte, Fußballfachmann Christian Leini-Barten.
Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Und mit dabei natürlich unser DFB-Experte schon seit Jahren. Ich kenne keinen DFB-Fan, der so sehr da drin ist in dem Thema wie er, Steffen Hertlein.
Vielen Dank und ich komme aus dem Zähneknirschen nicht heraus. Mit dabei natürlich unser lieber Freund von TikTok, von YouTube, Björn Francesco Untiet. Hallöchen. Jawohl, Applaus. Spielen wir alles nachher ein. Und meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, sie ist das zweite Mal dabei. Wir kennen sie unter anderem, also Wahnsinn, Lage der Liga, Doppelpass, Reif ist live, jetzt Champions League. Alter, Champions League. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Valentina Maceri.
Noch Bockwelt, Vize-Weltmeister.
Und für meinen Film der wichtigste Titel, Vize-Bock-Weltmeisterin. Jetzt kommt ihr. Valentina, lass uns bitte direkt anfangen. Normalerweise, ihr wisst es, nach 211 Folgen und ihr habt sie alle gehört und dann nochmal bei YouTube angeschaut. Aber die Sachlage lässt leider meinerseits keinen Spaß, keinen Fun zu. Valentina, deshalb direkt, lass uns redaktionell starten. Die erste Frage an dich. Für wen hältst du nächstes Jahr, wenn Italien nicht bei der EM dabei ist?
Also, du gehst davon aus, dass Italien sich nicht qualifiziert, höre ich daraus. Christian langt sich schon an den Kopf. Ich kann es zwar natürlich nur mit hören und nicht sehen, aber ich sage das jetzt. Er hat sich gerade an den Kopf gelacht und sich kaputt gelacht. Ich gehe natürlich davon aus, dass Italien dabei ist und deswegen wird sich diese Frage für mich nicht stellen.
Sehr gute Antwort. Man rechnet nie mit Italien, aber wenn sie kommen, dann
richtig. Aber bei der WOC-WM hat auch keiner mit uns gerechnet.
Und ihr seid Vize. Ja, aber lass uns kurz mal, also direkt anfangen, war vorher noch großes Thema, Doppelpass, deutsche Fußballnationalmannschaft. Mhm. Es ist, also ich bin ja lange Fan, nicht Fisch, nicht Fleisch, man hatte das Gefühl Nagelsmann und jetzt irgendwie nach dem Türkei-Spiel und es fängt schon an mit, was war, Motivationsprobleme, emotionale Probleme, also irgendein Problem. Valentina, was ist dein Tipp, wie sehr können wir uns auf die Heim-EM freuen oder wird es dann doch ganz gruselig nächstes Jahr im Sommer?
Ich hoffe schon, dass wir uns auf die Heim-EM freuen können. Unabhängig davon, wie jetzt die deutsche Nationalmannschaft abschneiden wird, hoffe ich, dass dieses Turnier seinen Teil dazu beitragen wird, dem Frieden auf der Welt auch wieder beizusteuern, weil wir ja aktuell auch in, finde ich, sehr schwierigen Zeiten leben. Und wenn es eine Sache gibt, die alle Menschen so vereint, mit einer gemeinsamen Leidenschaft, dann ist es meiner Meinung nach der Sport und der gewisse Werte lehrt, die es vielleicht aktuell etwas zu vermissen gilt. Insofern hoffe ich und bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Heim-EM auf jeden Fall positiven Impact haben wird. Was die deutsche Nationalmannschaft betrifft, hoffe ich einfach nur, dass diese Lust und diese Gier und dieser Hunger für die deutsche Nationalmannschaft, sowohl auf Fanseite als auch auf Mannschaftsseite, dann, wenn das Turnier näher rückt, so groß wird, dass wir diese Probleme, die wir jetzt aktuell in der deutschen Nationalmannschaft haben, beiseite legen können. Weil die Qualität der Spieler würde ich jetzt nicht gleichsetzen mit der Qualität der Spieler, wie sie jetzt eine Nation von Frankreich zum Beispiel hat. Ja, aber wir haben ja trotzdem international gute Spieler, also absolut solide, Note 2 bis 3, ja. Nur das Problem ist, wenn du dieses Potenzial einer Note 2 bis 3 nicht ausschöpfst, dann bist du halt ganz schnell bei einer Note 4 bis 5. So, und das ist halt aktuell das Problem, weil dieser Hunger fehlt, diese Leidenschaft für sein Land auflaufen zu wollen. Das galt ja lange Zeit als absolut das Größte neben der Champions League, das ein Fußballer haben kann. Und das ist aktuell nicht gegeben, aber es ist halt so ein bisschen ein Geben und Nehmen, weil ich finde, auch auf Fanseite kommt das gar nicht zurück. Also ich war gestern im Stadion in Berlin und
war schon... Du warst ja da, stimmt, ja, ich habe es gesehen bei Insta.
Wie die türkischen Fans ihr Team gefeiert haben, bei jeder Grätsche, die gelungen ist, bei jeder Defensivarbeit, die gelungen ist, bei jedem guten Pass, der angekommen ist. Und dann war eine Szene für mich bezeichnend, Niklas Füllkrug schießt das 2:2 und gefühlt keine Sau hat gejubelt.
Das ist es, ja. Nach dem 3:2, nach dem Elfmeter, Valentine, du warst ja da. Die ganze Mannschaft plus der
Staff stand
vor der Bank und die haben diesen ausgerastet. Na klar, wegen dem Prestige. Deutschland, ja. Türkei, dieses Duell, klar, natürlich.
Aber für die Deutschen wäre das doch auch ein Prestige, zu sagen, hey, wir spielen gegen die Türken, die hier in Berlin die Stadt eingenommen haben.
Ja, das hat mich gar nicht gewundert. Das wäre in Frankfurt hier wahrscheinlich ähnlich. Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. Multikulti ist klar. Aber bei uns hast du echt so gedacht, so zumindest, wie du gesagt hast, die nicht gehörten Fans, ja, das ist ja klar, dass wir gewinnen. Nee, ist nicht klar, dass wir gewinnen.
Also. Nee, aber ich glaube, das ist einfach auch was anderes. Einfach wirklich diese Liebe, die wir 2006 hatten, also diese Liebe zwischen Nationalmannschaft und Fans, die ist einfach komplett abhanden gekommen. Auch aufgrund der Turniere und One Love Bünde und so weiter und so fort. Aber Valentin, die Frage an dich, wie könnte man, also was muss denn passieren? Jetzt haben wir Rudi Völler und wir haben den Nagelsmann und wir haben Initiativen und wir haben ein putziges Maskottchen und die werden gepudert. Ist es dann doch eine Mentalitätsfrage? Ist es eine Sattheit? Ist es eine Überlastung, weil der Kalender bis zum Bersten gefüllt ist? Also was kann man machen? Nur sagt, da passiert ja auch bis zum ersten Spiel, passiert ja einfach nicht mehr. Wir machen jetzt ein bisschen Österreich und dann haben wir, glaube ich, nächstes Jahr März eventuell mal Frankreich und so. Also es ist ja gar kein richtiges, nur noch Sparring so. Also was kann man denn jetzt machen, damit da irgendwann nochmal so ein Feuer entzündet wird? Da muss man einfach sagen, ihr müsst bei der EM ab dem ersten Spiel einfach leisten, abfeuern und dann werden vielleicht, oder müssen die Fans irgendwas machen? Kann man mit, als Fan was machen?
Auf jeden Fall steht für mich außer Frage und ich hoffe, dass dann bei jedem auch diese Eigenmotivation da ist, vor dem eigenen Publikum im eigenen Land, ja, sich nicht blamieren zu wollen, weil das sollte das Ziel Nummer eins und Ansporn eigentlich genug für jeden Spieler sein. Und dann hoffe ich einfach auch ehrlicherweise ein Stück weit, dass Deutschland und das deutsche Volk und die Deutschen, ja, wenn man das jetzt mal so sagt, auch einfach stolz sind darauf, deutsch zu sein. Also mir fehlt so ein bisschen in Deutschland der Nationalstolz, wie den jetzt vielleicht viele Südländer haben zum Beispiel, wie den die Türken gestern bewiesen haben, wie den die Italiener immer wieder beweisen, selbst wenn wir uns das dritte Mal nicht für ein großes Turnier qualifizieren, ja. Und das fehlt so ein bisschen in Deutschland aktuell. Klar kann man dann sagen, okay, es liegt daran, dass wir uns jetzt bei den letzten Turnieren, ich sage jetzt wir für Deutschland, blamiert haben oder die Leistung nicht gestimmt hat, aber ich finde, dass es noch lange kein Grund zu sagen, ich interessiere mich nicht mehr für die Nationalmannschaft. Das Ding ist, es wurden in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht, fair enough, gerade was das Thema Fannähe etc. betrifft, ja, das heißt, der Fan ist irgendwann müde geworden, ja, der ist müde geworden, der deutschen Nationalmannschaft hinterherzulaufen und nichts zurückzubekommen, also immer nur zu geben und nichts zu bekommen und jetzt ist halt die Mannschaft eigentlich in der Bringschuld, wieder etwas zu geben, damit die Fans etwas nehmen können, damit sie das dann wieder zurückgeben können in Energie, Emotionen, Unterstützung etc. Und ich hoffe, dass das einfach jetzt allen bewusst wird, dann, wenn das Turnier näher rückt, um was es geht, was es bedeutet, für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen und dass es ein Geben und Nehmen zwischen Fans und deutscher Nationalmannschaft für das Land Deutschland in der Außendarstellung ist.
Oh, Herr Barton, du hast aus Versehen, Herr Barton, genau. Also wegen mir, mich stört es nicht,
wenn du... Nein, das stimmt, was Valentina sagt, ich glaube, und da habe ich mich auch erwischt, ich war auch in den letzten Jahren Erfolgsfan und das darfst du eigentlich nicht sein, weil was die Eintracht angeht, Frankfurt, die zwei Pokale haben uns ja trotzdem auf dem Boden bleiben lassen. Was mir aufgefallen ist, ich habe heute Morgen ein paar Kommentare bei Facebook durchgelesen und da ist wieder dieses deutsche typische Gejammer. 5 Spiele haben gefehlt, bei den Türken haben 8 gefehlt, die haben 8-mal rotiert.
Ja, ich glaube auch, der deutsche Fan hat aber auch jetzt gerade durch die politische Weltlage und das Thema Nahostkonflikt, ich glaube, du hast als Deutscher einfach immer, ich glaube, ein Italiener, ein Türke, die können einfacher zum Beispiel den Begriff Stolz sagen. Wenn ich in der U-Bahn bin und wir quatschen miteinander, ich bin stolzer Deutscher,
aber es ist schade.
Es ist schade, aber es ist einfach, wir heften uns das zu Recht doch wieder an. Jetzt gerade ist natürlich all das, was irgendwie Zweiter Weltkrieg, das ist alles gerade wieder, schwemmt halt hoch, das was passiert. Wir positionieren uns klar. Und wenn ich dann in der Bahn stehe und sage, ja, ich bin stolzer Deutscher, und ich bin stolz auf meine Nationalmannschaft, du darfst jetzt auch wieder das Wort Stolz kannst es benutzen, aber du gibst dich auf sehr, 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 sehr dünnes Eis.
Ich sage zum Beispiel immer, ich sage nicht, ich bin stolz, Deutscher zu sein, aus den genannten Gründen, aber ich kann doch zum Beispiel sagen, ich trage mit Herz das Trikot oder ich bin mit Herz Fan der DFB-Elf. Björn, ich wollte dich ganz kurz fragen, wie hast du denn die letzten Jahre der DFB-Elf erlebt? Hat diese schlechte Phase auch dich ein bisschen desinteressiert gemacht oder warst du immer voll dabei?
Ich war immer voll dabei. Also bei der Nationalmannschaft.
Also nicht besoffen, sondern also,
immer nüchtern und live dabei. Nee, aber Nationalmannschaft, ich weiß nicht, ich finde schon, dass man auch sagen kann, man ist stolz, Deutscher zu sein. Ich zum Beispiel bin ja auch nicht kompletter Deutscher. Ja, und aber trotzdem, Deutschland ist bei mir trotzdem die Nummer eins. Ja, und deswegen, ich verstehe auch viele Fans nicht, die sagen, ja, ich bin jetzt zum Beispiel Eintracht-Fan und bei Deutschland spielen 5 Nationalspieler von Bayern München. Ja, und ich habe viele Fans schon gehört, die dann gesagt haben, ja, ich kann doch nicht in der Liga gegen die pfeifen und dann in der Nationalmannschaft bin ich für die. Also ja. die gehen dann auf den Mensch selbst, nur weil er beim anderen Verein spielt. Und das ist halt in der Fanszene aktuell so und das finde ich falsch, weil wir sind ein Land und wir sollten auch stolz sein. Und ich sage es genauso, stolz sein auf unser Land, ja, weil dieses Land vertritt uns bei der EM, bei der WM. Ja, und dementsprechend sollte jeder auch mit Stolz spielen. Die Fans sollten mit Stolz anfeuern. Und was da gestern in Berlin los war, was die Stimmung angeht, das ist einfach
ein Unding. Also die Türken haben einfach Gas gegeben vorm Herrn. Wie war es denn live, Valentina? Also war es so, wie es am Fernseher rüberkam?
Ja, man muss natürlich sagen, ich glaube, mit Ausnahme von Frankfurt und vielleicht Dortmund oder so, ja, war Berlin dahingehend die am wenigsten förderliche Stadt für den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen die türkische.
Ich habe mich gestern auch gefragt, wer entscheidet, dass dieses Spiel in Berlin stattfindet? Vielen Dank.
Ich habe ein rote Fahnenmeer vor mir gehabt, ja, obwohl ich jetzt nicht auf der Auswärtsteamseite gesessen bin, sondern eigentlich auf der Seite der deutschen Fans. Aber ich habe nur die türkische Flagge überall gesehen, wo ich hingeguckt habe. Ehrlich, also es war wirklich gefühlt, ich habe natürlich keine konkreten Zahlen, aber das Verhältnis war mindestens 70-30, ja, vom Feeling her. Und so hat es sich auch angehört. Und wie gesagt, für mich absolut bezeichnend war einfach diese Szene, als Füllkrug da dieses 2-2 geschossen hat.
Und keinen Bock.
Keiner hat, also nicht mal er selber hat gejubelt. Ja. Und da sieht man schon, dass da was nicht stimmt, weil wenn ich als Spieler in einem prestigeträchtigen Duell, wo mich alle auspfeifen, ja, und Ilkay Gündoğan, der Arme, der hat mir richtig leid getan.
Walla,
ja, walla. Bei jedem Ballkontakt haben die den ausgepfiffen. Und gerade dann, wenn ich als Stürmer ein Tor zu Hause schieße, in einem Heimspiel, das sich anfühlt wie ein Auswärtsspiel und jeder gegen mich ist, das muss doch maximale Emotionen in mir auslösen.
Oder ist es andererseits so, dass man sagt, okay, von der Qualität, Unterschied Deutschland-Türkei, ist es für den deutschen Spieler, der in der Nationalmannschaft spielt, der den Bock dieses Prestige-Ding nicht, es ist nur ein Testspiel, will mich nicht verletzen, ich gucke irgendwie März, April, geht die Saison los.
Übersetzt dann, Steffen, schau mal, aber das Spiel lief ja schon, das war ja schon, wir waren ja schon in der zweiten Halbzeit, glaube ich, als das zweite Tor fiel. So, das heißt, diese Pfiffe hast du ja als Spieler schon wahrgenommen. Das muss doch irgendwas in dir auslösen, dass
das
du dir denkst,
das ist der Punkt,
genau. Presse auf gut Deutsch, ja? Also das muss, und da meine ich, da fehlt irgendwie, da fehlt der Biss, da fehlt der Hunger, da fehlt die Leidenschaft, da fehlt die Motivation, die Mentalität, all diese Kategorien, nenne ich es jetzt mal, Charaktereigenschaften, die dann aus einem guten Team ein Spitzenteam machen, das für Titel spielen kann, die fehlen alle aktuell gefühlt. Vielleicht nicht bei allen Spielern, aber beim Gros der Mannschaft scheint es zu fehlen.
Hat man dieses Born gerade eigentlich?
Ganz
ich habe nicht Magen-Darm, sondern hier bohrt ein Nachbar gerade nur. Das
ist keine Großmannlerei. Habe ich jetzt auch nicht im ersten Moment gedacht, aber danke, dass jetzt diese Fantasie hier auch.
Du weißt, ja. Wir sind sehr
gefiltert miteinander. Ja. Flatulenzia. Nee, ich würde gerne mal auf die Mannschaft an sich kommen. Gestern Havertz, Linksverteidiger, hat mich schon sehr überrascht. Gosens ist Vater geworden, da darf man natürlich fehlen. Ob man da jetzt so den Grund suchen muss, weiß ich nicht. Aber was mir aufgefallen ist, Gündogan und Kimmich, das passt doch irgendwie nicht. Die sind nicht so gleich irgendwie. Also zwei super
Fußballer einzeln.
Und was noch dazu kommt, wenn ich falsch liege, korrigiert mich, grätscht rein, aber warum kann Gündogan nicht bei Deutschland so performen wie für Manchester oder für Barca? Also das ist mir irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie kommt mir das so vor, bei was er bei Man City für Spiele gemacht hat, ein lieber Mann. Aber für die Nationalmannschaft?
Es ist halt umso höher und umso erfolgreicher und umso größer die Ambitionen sind, sage ich jetzt mal, oder die Leistungsdichte, umso mehr kommt es halt auf Details an. So, und wenn du irgendwann so gut sein willst wie Manchester City und um wirklich alle Titel mitspielen willst, muss jedes einzelne Rädchen ineinander greifen. Und da darf kein einziges Rädchen darf außer Platz sein. Und im Moment hat man das Gefühl, in der deutschen Nationalmannschaft fügen sich diese Rädchen nicht miteinander. Also man hat das Gefühl, man weiß noch gar nicht, welche Rädchen miteinander überhaupt zusammengehören, damit man dann diese ganze Maschinerie ins Laufen bringt. Aktuell läuft dann vielleicht ein Rädchen läuft, das zweite Rädchen läuft und beim dritten hakt es dann zum Beispiel. Und dann laufen die anderen natürlich auch nicht.
Aber Valentina, du bist selbst Fußballerin. Du kickst selbst, hast gekickt, bist so. Also war das einfach immer bei dir vorhanden oder gab es da irgendwas, dass du gesagt hast, okay, ich brauche ein gewisses Gehaltsgefüge oder ich brauche die Ansprache vom Trainer oder ich brauche es gehasst zu werden oder ich brauche es geliebt zu werden? Also oder begehst du einfach aufs Feld und sagst, mir ist scheißegal, ich hab Bock zu. Also ich zum Beispiel, hätte ich gestern gekickt, ich hätte gesagt, also wirklich mit allergrößtem Respekt und sage ich, ihr Wichser, ich schieße jetzt 3 Tore. Also das wäre für mich so eine Motivation, sagen, was soll ich mich denn jetzt von euch ausbuhen lassen? Das gibt mir eher so eine Ronaldo-Ibrahimovic-Mentalität. Was muss man machen, damit man Valentina Maceri, wenn sie auf den Platz rennt, motiviert und die richtig Bock hat zu kicken?
Also am Gehaltsgefüge lag es bei uns Frauen auf jeden Fall nicht, weil, wie ihr wisst, im Frauenfußball fließt jetzt nicht das meiste Geld. Ja? Also das können wir schon mal von der Liste nehmen. In allererster Linie, glaube ich, musst du einfach den Fußball lieben. Das ist Nummer eins. So, das hatten wahrscheinlich alle Fußballer, die Fußballer geworden sind, mal, ja. Und dann kommst du natürlich in diesen Zirkus auf diesem Niveau. Und dann kann es sein, dass halt manche in diesem Zirkus einfach die Liebe zum Fußball verlieren, weil zu hoher Leistungsdruck, weil zu viel Presse, weil zu viel Druck, weil, also da gibt es ja tausende Gründe. So wie man das Gefühl aktuell hat, dass vielleicht der ein oder andere Spieler nicht giftig genug ist und nicht satt, also dass er satt ist und nicht giftig genug so. Und dann ist es halt so eine Mentalitätsfrage. Es gibt einfach Typen, die viel Scheiße in ihrem Leben gefressen haben. Die sind dann automatisch so Kämpfertypen. Ja, die kennen das nicht anders. Die lernen das nicht anders. Die sind das gewohnt, auch immer wieder einen Rückschlag zu kassieren und dann wieder aufzustehen. Die können das automatisch. Und das sind dann die Spieler, die genau diese Haltung entwickeln. Und dann gibt es halt Spieler, und das sind halt leider viele junge Spieler der heutigen Generation, die kriegen einfach alles schon zu früh hinterhergeschmissen. Und denen wird das viel zu bequem gemacht und die verdienen viel zu viel Geld, die werden viel zu früh in den Himmel gelobt, ohne konstant eine Superleistung abgeliefert zu haben, sondern dann reicht vielleicht mal eine Saison oder 2, 3 gute Spiele und dann heißt es schon, das ist das neue Supertalent. Ja, und das sind Sachen, die sind für das hinderlich.
Ich finde, Sané ist so ein Typ. Also der hat in letzter Zeit bei Bayern gute Leistungen gebracht.
Ja, der ist ja wieder gut drauf, muss man sagen.
Ja, aber wer wollte jetzt nicht zu U21? Adeyemi wollte.
Das darfst du auch nicht machen.
Ich habe heute mit Stefan Kunz gesprochen.
Mit wem?
In Lage der Liga, Stefan Kunz, der war ja der Trainer.
Natürlich. Ich habe mit dem Dani heute Morgen gesprochen. Ach, okay.
Ja. Und der hat mit dem, der hat über diesen, über dieses Supertalent gesprochen. Kenan heißt der, von der türkischen U21-Nationalmannschaft. Der 18-Jährige, der jetzt, glaube ich, bei Juve ist, er meine ich. Der
kommt aus und die Bayern hatten ihn abgelehnt.
Ja. Dann hat er uns erzählt, weil da ging es um das Thema, wann entscheidet sich ein Deutsch-Türke für die deutsche oder für die italienische, türkische Nationalmannschaft. Und er hat erzählt, dass dieser Junge einen Karriereplan hatte und der hat für sich selber mit seinen Beratern etc. vorgesehen, dass er erstmal für die U21 der Türkei auflaufen will, ja. Ohne sich zu entscheiden, weil er erstmal Praxis sammeln möchte, Spielpraxis und so weiter und sich weiterentwickeln möchte auf höchstem Niveau, um dann irgendwann eines Tages natürlich für die A-Nationalmannschaft zu spielen. Und dann fragte ich Stefan Kunz, okay, aber wie kann man sich dann diesen Unterschied erklären, dass ein Karim Adeyemi der U21 absagt, weil er sagt, ich bin für Größeres berufen und ein Kenan, 18-jähriges Supertalent der Türkei, bewusst sagt, ich will für die U21 meines Landes spielen, um mich dann für höhere Aufgaben zu empfehlen. Und das ist genau dieser Mentalitätsunterschied. Das ist genau dieser Mentalitätsunterschied, der maximale Hunger, es schaffen zu wollen und sich halt mit Millionen im zweistelligen oder einstelligen hohen Bereich wie in Karim Adeyemi im Jahr zufrieden zu geben.
Der hat da seine Hip-Hopperin da, ist ein bisschen bei Insta unterwegs. Du denkst, ja, kannst du machen, aber es scheint dich irgendwie abzulenken oder du hast da irgendwie den Fokus verloren und dann lehnst du so eine Anfrage ab und denkst, puh, Alter.
Ja, also ich will mich jetzt nicht in so Beziehungen und sowas einmischen. Ja. Da kann man auch nicht urteilen als außenstehende Person. Ne? Und ich finde es schön, wenn sich zwei Menschen finden, die ineinander verliebt sind. Aber nichtsdestotrotz darf man nicht
vergessen. Wir kommen in der Welt von Leini und mir.
Man darf nicht vergessen, dass ein Leistungssportler, der den maximalen Erfolg anstrebt, sein Leben danach ausrichten muss. Weil umso höher es geht, wie gesagt, umso mehr kommt es auf die minimalsten Details an. Und du kannst als Leistungssportler kein Highlife-Leben führen. Das ist einfach Fakt. Es geht nicht. So, du musst dich maximal auf den Fußball, auf den Sport, auf deinen Leistungssport, welche
Sport. Guck dir Ronaldo an. Guck dir Ronaldo an.
Wenn du ganz nach oben willst. Und deshalb brauchst du dann im Normalfall natürlich eine Partnerschaft, die dahingehend förderlich ist. So, wie gesagt, ich will mich da jetzt gar nicht einmischen. Ich weiß auch nicht, was da genau Sache ist und so weiter und so fort. Und ich bin froh, wenn sich zwei Menschen finden, die sich wirklich lieben, und verliebt sein ist eine wunderbare Sache. Das passiert auch nicht so oft im Leben. Aber ein Leistungssportler muss sein Leben ganz neutral betrachtet dem Leistungssport auslegen. So, wenn er maximalen Erfolg anstrebt. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich natürlich mit dem weniger maximalen Erfolg auch zufrieden geben. Aber dann darf man sich halt im Nachhinein nicht beschweren, dass man es nicht für ganz, 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 ganz oben geschafft hat.
Ja, ich wollte ganz kurz, weil du bist ja auch unser Taktik-Fuchs und Taktik-Experte. Thema Nationalmannschaft. Wie findest du, war die Aufstellung gestern oder hättest du, oder ist dir was ins Auge gesprungen, wo du gesagt hast, okay, das hätte ich anders dann positioniert?
Mhm. Von vornherein hätte ich erstmal Kimmich draußen gelassen. Ich finde, ich habe es vor 2 Wochen auch bei uns auf YouTube gesagt, Kimmich, wenn er auf dem Feld steht, spielt Bayern schlechter und die Nationalmannschaft spielt schlechter. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an Kimmich selbst liegt, ob er vielleicht irgendeine Ausstrahlung hat, die er auf die Spieler abfärbt. Ja, weil eigentlich ist er ein super Spieler. Ja, aber wenn er auf dem Platz steht, finde ich, spielen die Spieler drumherum schlechter. Und dass Havertz hinten links eingeplant war, war auch irgendwie ganz komisch. Wobei ich Havertz wahrscheinlich nicht mal nominiert hätte. Seine Leistungen sind aktuell auch bei Arsenal nicht so top. Und ja, aber ansonsten, ich finde es gut, wenn man mit einer Viererkette spielt und dann vielleicht als Linksverteidiger Innenverteidiger hinstellt. So sind wir 2014 Weltmeister geworden mit Hövedes. Und dann haben wir rechts Benny Henrichs, was auch in Ordnung ist dann. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Kimmich hätte ich draußen gelassen, hätte ihn dann später vielleicht eingewechselt für Gündogan. Ja, aber ansonsten, viel Alternativen hatten wir ja nicht. Wirtz ist ein Spieler, der für mich auf dem Platz stehen muss. Ja, und Sané zurzeit auch, ganz klar.
Ich möchte noch eine These ganz kurz in den Raum werfen. Bei mir als Trainer ist Müller immer gesetzt. Solange Müller noch gerade ausgehen kann, halbwegs von dieser, ist Müller immer gesetzt. In so einem Spiel, der hat genau das, was der Mannschaft gerade so ein Stück weit fehlt. Die Mentalität, die Geilheit, der hat irgendwie eine Vitrine, der kannst du ganzes Zimmer füllen, aber der hat Bock. Radio Müller, man hat es bei Corona mitbekommen. Frage an die Runde, wäre bei euch Müller auch immer gesetzt?
Jein. Kommt auf den Gegner an. Bei einem Mentalitätsspiel wie jetzt vielleicht gegen die Türkei, ja, aber wenn du dann gegen, keine Ahnung, Frankreich spielst, ja, dann brauchst du vorne Leute, die schnell sind, die Druck ausüben auf die gegnerische Abwehr, ja, und das sehe ich bei Müller halt nicht, er ist ein Instinktfußballer, er steht richtig, wenn der Ball kommt, und gegen solche Mannschaften brauchst du halt Tempo, wo es schnell nach vorne geht, aber ja, gegen Türkei hätte er helfen können, klar, durch die Mentalität, ja.
In den meisten Spielen würde ich ihn auch einsetzen, muss ich ehrlich sagen, weil immer wenn er kam immer wieder zurück nach Verletzungen und so weiter. Und ja, er hat dieses etwas, was die Mannschaft pushen kann, glaube ich. Ich meine, ähnlich wie bei damals, ist nicht gleich, nicht komplett das Gleiche, aber Poldi war durch die Präsenz zum Beispiel schon mal, hat die Mannschaft, war die schon mal ein bisschen besser. Ja, ich glaube, Müller muss zumindest mehr dabei sein, klar.
Dabei auf jeden Fall. Also für die Stimmung im Team muss Müller dabei sein, wie zum Beispiel auch Poldi. Also Poldi hat 2014 ja kaum gespielt bei der WM. Ja, aber er war dabei und er hat Stimmung gemacht. Und das gehört auch zu einer Mannschaft.
Also bei mir würde einfach immer das Leistungsprinzip gelten. Wenn er aktuell formstärker ist als ein anderer auf seiner Position, würde ich ihn spielen lassen. Wenn nicht, würde ich ihn auf die Bank setzen. Aber mitnehmen, glaube ich, für das Mannschaftsgefüge, für die Stimmung in der Mannschaft etc. Und aufgrund seiner Erfahrung würde ich ihn auch auf jeden Fall, also bis ins nächste Jahr, zum nächsten großen Turnier, die EM, immer.
Oder Herr Barton, hast du eine Frage?
Nee, alles gut.
Nee, weil es auch Thema war. Übrigens, wer es nicht gesehen hat, Doppelpass, geile Runde, natürlich Effenberg, Valentina weiß es ja besser als die andere. Effenberg war mit dabei, der Brisch, der Rekordschiedsrichter, und Kalmund. So, und Kalmund, den kannst du ja. Kalmund ist einfach Kalmund. Der fängt also, und die Leute hängen an seinem Lippen, der mittlerweile auch schon 75 ist. Aber Kalli ist einfach eine absolute Maschine. Und da war auch das Thema, nochmal ganz kurz, Thema Nationalmannschaft. Wer sind denn, weil du hast immer in den, wie soll man sagen, erfolgreichen Generationen doch Köpfe gehabt, irgendwie von Philipp Lahm, Schweini, Podolski. Wer, weil ich dachte, so ein bisschen bei Füllkrug könnte es sein. Valentina, was glaubst du, wer sollte jetzt in dem Moment, vor allem weil es einfach auch nicht mehr so lange hin ist zur Heim-EM, wer sollte jetzt Führungsqualität beweisen und sagen, okay, so ein, zwei, drei Spieler, die nach vorne gehen und sagen, alles klar, jetzt geben wir mal richtig Gas.
Naja, was heißt, wer sollte? Die Frage ist, wer kann denn überhaupt? Ich sehe aktuell nicht so viele.
Füllkrug?
Also, leider, ja, bei allem Respekt für Niklas Füllkrug, er muss ja notgezwungenermaßen, aber dass ein Füllkrug, der für die Nationalmannschaft, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele hat er bis jetzt gemacht, weniger auf jeden Fall, dass ein Füllkrug in seiner, eigentlich müsste ein Füllkrug in seiner Position in eine Mannschaft kommen, die intakt ist und mit der er einfach Spaß haben kann, dass er und stolz sein kann, dass er für sein Land auflaufen darf. Also der Druck sollte eigentlich gar nicht auf einem Spieler wie Füllkrug lasten, weil es ganz andere Spieler gibt, die das übernehmen müssen im Normalfall. Und da spreche ich von Spielern, die Länderspiele im zweistelligen Bereich mindestens haben. Ja, also und ich rede davon 30 oder so aufwärts. Das müssten Führungsspieler sein, die Titel schon gewonnen haben, die mit der Nationalmannschaft schon vieles erlebt haben. Spieler wie ein Manuel Neuer, nur jetzt nicht als Torwart natürlich, sondern in jeder Kategorie bräuchte es eigentlich einen Manuel Neuer. So, ein Manuel Neuer im Tor, wobei das ist die absolute Luxusposition, die wir haben, die Torhüterposition. Da kann wahrscheinlich kein Land mithalten, ja, mit den Torhütern, die Deutschland hat. Dann bräuchten wir so einen in der Verteidigung, dann bräuchten wir so mindestens so einen im Mittelfeld und dann bräuchten wir mindestens so einen in der Offensivreihe. So. Aber das ist nicht gegeben und deswegen erwarten wir jetzt ja von einem Niklas Füllkrug, der neu zur Nationalmannschaft dazugestoßen ist, dass er diese Rolle übernimmt, ist eigentlich nicht seine Aufgabe.
Ja, aber er ist, glaube ich, so als mit so Dienstältester, hat die Erfahrung, hat irgendwie auch so ein bisschen diese Bremen-Erfahrung. Also das wäre für mich momentan so mit der Ansicht, so mit Anfang 30 gestandener Mann, gute Interviews, wo du sagst, ich glaube, der ist bei sich angekommen.
Also ich finde auch, dass er sich nach außen hin super präsentiert und dass er noch einer der wenigen ist, die diese Chance für Deutschland aufzulaufen und für sein Land alles zu geben, auch wahrnehmen, sofern es natürlich in seinen Möglichkeiten machbar ist, weil als Stürmer bist du natürlich auch darauf angewiesen, wie du angespielt wirst oder wie du in Szene gesetzt wirst von den Vorlagen, die du bekommst. Ne? Also davon ist er ja abhängig als Stürmer. So, natürlich schöpft er das Maximale, finde ich, was er in seiner Position ausschöpfen kann. Macht er auch gut, finde ich. Nur eigentlich zeigt das ja schon, wie problematisch die aktuelle Situation ist, dass wir das von einem Niklas Füllkrug hoffen oder erwarten, weißt du?
Absolut. Herr Barton, sorry, ja. Mir gefällt es sehr gut, dass dein Mikro immer auf stumm geschaltet ist. Das macht die Folge für mich wesentlich einfacher.
Entschuldigung, ich bin noch...
Das macht die Folge für mich ganz angenehm.
Also, nein, die Optik ist schon anstrengend, aber die Stimme
manchmal. Ja, ne? Furchtbar, ja. Wie so drei geschlachtete Katzen, ich weiß. Entschuldigung,
ich bin Katzen.
Nee, ich bin noch ein bisschen erkältet und habe ein paar Hüsterle drin, deswegen stelle ich dann kurz aus.
Füllkrug
ist schwierig, er hat die Reife, aber in der Nationalmannschaft ja noch nicht. Auch international hat er ja die Reife nicht. Also Bremen hin oder her, Torschützenkönig, aber der ist, was ist der, 31, 32 oder Anfang
30? Ja, so ein bisschen, weißt du, das wäre so ein Stern, der nochmal bei der EM aufgeht.
Ja, natürlich, kann sein.
So. Aber ich hätte aufgrund der Zeit noch zwei Themen, die ich gerne noch kurz besprechen möchte, wobei mich ein Thema natürlich durch Valentina besonders interessiert, das Thema Hamann, Lothar Matthäus und Tuchel. Mhm. Valentina, du bist Medienexpertin, wie soll ich sagen,
jetzt kommt da wieder irgendwas.
Ja, jetzt habe ich mir auch gedacht.
Ich muss das politisch korrekt sagen. Mag ja auch jemand zuhören. Liebe Grüße wieder an Herrn Marcel Reif. Aber ich bin geneigt, die Vorberichterstattung mir immer weniger anzuschauen und nur noch auf das Spiel mich zu konzentrieren. Und ich möchte es anders sagen. Ich verstehe das Prinzip, als gelernter Verlagskaufmann, ich verstehe das Prinzip, dass man natürlich, es geht um Inhalt, Quote, mach nicht so ein langweiliges Gespräch, aber ist es teilweise nicht ein bisschen arg Respekt, wenn man so ein Tuchel vom BVB-Topspiel irgendwie so kitzelt, dass er irgendwas sagt, wo er sagt, das können die Experten, aber ist jetzt aber gut und dann wird das nochmal, also ist da momentan so ein bisschen bei der deutschen Presse gegenüber jemandem wie zum Beispiel Tuchel der Respekt am Flöten gehen oder kann man sagen, es ist einfach deren Job, Punkt, aus, Ende?
Ich glaube, es kommt natürlich an, also diese Range, Respekt und Job und so weiter ist ja sehr groß. Mhm. Also was definierst du als respektlos und was definierst du nicht als respektlos? Ich finde, grundsätzlich ist es natürlich der Job eines Experten, und da reden wir ja nicht von Journalisten im klassischen Sinne, sondern die Hamann und Lothar Matthäus sind ja Experten. Sind ja keine Moderatoren, sondern das sind Experten. Und Experten dürfen erstmal einfach sagen, was sie denken. So, das ist deren Job. Die geben ihre Meinung kund. und dass sie das auf sehr kritischem Wege ab und an tun, sowohl Didi als auch Lothar, ist auch gut so. Ich glaube, der Grad zwischen zu viel Kritik und angemessener Kritik ist auch sehr schmal. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass man diesen mal überschreitet. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, als ein Thomas Tuchel bist du der Trainer des erfolgreichsten deutschen Clubs und der Trainer einer der erfolgreichsten europäischen Mannschaften. Im Normalfall ist die Rangfolge der Hierarchie, hier ist Thomas Tuchel und darunter sind die Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann, die dem Zirkus dieser Fußballberichterstattung natürlich ihre Würze verleihen. So, und im Normalfall, wenn du intern gar keinerlei Probleme hast und es super läuft, müsstest du als Thomas Tuchel über sowas lachen können, weil du ja weißt, dass es nicht stimmt. Oder weil du dir sicher bist, dass das nicht der Fall ist. So, ich verstehe, dass dann irgendwann bei jedem Menschen, weil er auch ein Thomas Tuchel ist menschlich, der Punkt einsetzt, dass es einem zu viel ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ihn das in der Öffentlichkeit kalt lassen müsste. Wenn es ihm wirklich gar nicht passt, ich meine, er hat ja sicherlich Zugang zu Lothar und Didi, kann ihn sagen, hey, privat, oder ruft ihn an, was hast du da eigentlich für eine Scheiße erzählt? So, das passt mir gar nicht, ja, wenn es ihn denn so stört. Aber das natürlich vor laufenden Kameras zu machen, war ja bewusst. Ja, er hat sich das schon vorher wahrscheinlich zurechtgelegt gehabt und hat sich gesagt, heute beim Interview werde ich das sagen oder werde ich das ansprechen, weil es reicht mir. So, und das Traurige an der Geschichte ist, dass dadurch das Sportliche verloren geht und Harry Kane genau an diesem Tag, ja, hat Harry Kane maximal abgeliefert und keiner hat über Harry Kane geredet.
Das ist es.
Alle nur über Thomas Tuchel geredet haben und damit stellst du dich natürlich als Trainer dann auch in eine Position, wo du dann das Rampenlicht der Spieler wegnimmst und das wiederum, glaube ich, gefällt dem Spieler bestimmt auch nicht so gut.
Ja, das ist genau das Ding. Wir hatten jetzt in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir das Thema ja auch. Natürlich, ich finde auch, die sollen Fragen stellen dürfen, auch kritische Fragen, das muss sein, dafür sind die Fußballer gut gesteckt und da brauchst du ein Nervenkostüm. Ich glaube aber, dass wir und das Toni Kroos-Interview nach dem fünften Titel, ja, das ist so ein bisschen, das steht ein bisschen dafür, dass wir Deutschen oder etwas deutsche Reporter, wie auch immer Kommentatoren, oft so ein bisschen ins Fettnäpfchen treten und einfach einen falschen Zeitpunkt. Macht es doch irgendwie am nächsten Tag, aber er wird gerade zum fünften Mal Champions League-Sieger. Ja, aber Real war schwach, oder?
Und bei Toni Kroos muss ich auch dazu sagen, und das ist grundsätzlich, hast du recht, ein deutsches Problem. Ich nehme jetzt auch Lothar Matthäus als Beispiel. Lothar Matthäus ist der erfolgreichste deutsche Spieler, den wir jemals hatten. Dafür ist sein Standing viel zu gering in meinen Augen. Die Wahrnehmung, die Wertschätzung für einen Lothar Matthäus, der wird in Italien noch mehr gefeiert,
ja,
als in Deutschland noch immer. Ja? Und genauso ein Toni Kroos, was der international abreißt, der ist der Spieler mit den meisten internationalen Titeln überhaupt, den wir jemals, glaube ich, hatten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, mich daran zu erinnern.
Doch, doch, kommt hin, ich habe es letztens
gelesen. Und nur weil er in Spanien spielt, nehmen wir das hier gar nicht so zur Kenntnis oder nehmen wir das gar nicht wahr. Und das meine ich, das hat aber auch was mit dem Stolz zu tun, wiederum. So, wir sind nicht stolz auf das, was unsere Leute leisten.
Genau.
Sondern wir gucken immer so ein bisschen mit so einem Malocchio, sagt man auf Italienisch, mit so einem Auge der Missgunst. Vielleicht.
Oh, schöner Titel.
Ja, also für die Folge. Das ist einfach extrem, finde ich. Dass auch ein Toni Kroos hier nicht gebührend gefeiert wird oder ein Lothar Matthäus heutzutage noch immer weniger Wertschätzung in Deutschland genießt als in Italien, obwohl er ja gar kein Italiener eigentlich ist. Aber wir haben ihn noch mehr eingebürgert, als er in Deutschland gefeiert. Also versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich glaube, mit meinem Löffel zum Beispiel ist halt auch so, dass der hat halt, das haben vielleicht Italiener nicht so mitbekommen, weil er hat ja hier und da schon mal einen Auftritt gehabt, dann hat er also in einer gewissen Phase seines Lebens, was mir auch wurscht ist, aber ist ja sein Privatleben nach außen, dann gab es da diese...
In Italien auch welche davon, kann ich dir sagen. Und die Italiener sind auch keine Kinder von Traurigkeit, verstehst du, was ich meine? Aber in
dem guckt den Pjörn an wieder. Ja.
Aber in dem Fall bewerten die halt natürlich als Fußballfans, ja, und als Fußballbusiness seine fußballerischen Leistungen.
Ja,
ich weiß jetzt nicht, welche Fauxpas sich Lothar genau erlaubt hat, weil das war vor meiner Zeit, in der ich das wirklich so wahrgenommen habe. Ne? Aber ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir das einfach.
Ja, aber ich glaube, da ist so ein... Herr Barton, sorry.
Ja, das ist genau der Punkt. Nicht nur Lothar Matthäus, auch Rudi Völler, der ist in Italien immer noch sehr verehrt.
Aber die das ist ja halt genau das, wollte ich sagen. Aber das ist auch in Deutschland. Warum? Weil ich glaube, der Deutsche mag wirklich dieses... Rudi Völler, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, das ist ja wirklich so meine Generation, Rudi Völler, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, wo der sich nicht komplett den Arsch aufgerissen hat. Also gerade irgendwie damals bei WM 90, ich glaube Halbfinale war es, Klinsi bekommt rot und Völler war allein im Sturm und der hat sich wirklich diese Spuckattacke und der ist immer noch, du hast bis heute das Gefühl, Rudi Völler ist einfach so der einfache, offenbare Bub, der irgendwie sagt, was er denkt, der ist ungefiltert, der ist ungekünstelt. Und der ist halt einfach, und dann irgendwie auch diese ich guck's mir irgendwie einmal die Woche an, diese, mit Sky gab's irgendwie auch so ein Ding, und dann ging's auch, da war noch Chef bei Leverkusen, und dann irgendwie ging's darum, und jetzt, ich muss mal hier alles gefallen lassen, was sagst du denn? Und der, also YouTube-Ausschnitte mit Rudi Völler, ich glaube, das ist genau das, was man so als, ja, der ist halt irgendwie Tante Käthe, und der ist egal, wo der ist, egal, was der macht, die Leute feiern ihn halt einfach. Ja. Und das ist dann natürlich irgendwie, aber das kannst du natürlich auch nicht von jedem Spieler erwarten. Und ich glaube, das Problem ist dann, kurzum, gerade bei so einem Matthäus, der ja wirklich Ahnung von Fußball, brauchen wir nicht drüber reden, aber der ist dann irgendwann in so einer Schublade drin und aus der Schublade kommt er seit 25 Jahren nicht mehr raus. Der hatte seine Lolita und was er da hatte und hatte mal irgendwie, siehst du, das ist ein Skandal und listen, my friend, listen. Und dann wird das Video angeschaut, der ist in dieser Schublade, kommt nie wieder raus und mittlerweile macht er wirklich einen guten Job und ist ein ruhigerer Typ
geworden. Das ist das eine, aber ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal das, wir gucken auf solche Sachen. Ich sage immer aus Spaß, Lotte Matthäus glaubt, Silberhochzeit heißt 25 Mal verheiratet zu sein. Aber das sollte egal sein, weil der Punkt ist der.
Wer hat es gebracht?
Ich weiß auch nicht. Also Schröder, glaube ich. Ja, genau. Nein, aber der Punkt ist der, und das ist auch wieder ein deutsches Problem. Ich will uns ja jetzt gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Hallo, wir haben viele, viele Sportmomente gehabt, nicht nur im Fußball, die wir genießen konnten. Aber wir sind zu schnell zufrieden. Wir sehen das zu schnell als selbstverständlich an. Ja, der Matthäus, der war da Weltfußballer. Und, ja, aber das ist halt so. Wir wissen es, glaube ich, im Nachhinein nicht mehr zu schätzen. Guck dir Boris Becker an. Was ein
Popstar. Ja. Ich glaube, das ist so eher so das Ding, dass man den Erfolg anderer nicht so gebührend feiert, wie sich das eigentlich gehört. Ich glaube, er ist es eher so, okay, der hat maximalen Erfolg oder der ist super erfolgreich in dem, was er macht. Aber der muss ja auch irgendwelche Probleme haben oder der muss ja auch irgendwelche Fehler haben und die muss ich jetzt finden. So, das ist eher so das Gefühl, das ich habe, was so, man kann jetzt nicht alles pauschalisieren, um Gottes
Willen,
nicht alles über einen Kamm scheren, ne? Aber wenn wir
jetzt. Das ist schon so eine deutsche Mentalität auf jeden Fall. Also der Deutsche, ich kenne ja meine Mitbürger und ich kriege ja auch viele in Büros mit und so. Also der Deutsche neigt schon zu, die dürfen 3 Tage ins Homeoffice. Also das ist schon sehr.
Ja, genau, also, genau das ist es.
Genau. Also das ist sehr wenig. Mehr als ich. Oh. Ja, es ist wirklich so. Also das hast du in Amiland, in anderen, die Europäer sind normalerweise, die Türken, die Italiener, die sind emotionaler und der Deutsche ist eher so an Fasching emotional, weil er getrunken hat und im Urlaub ist er ein bisschen schmusi, aber es ist Herbst und der Nachbar, der hat
ja. Da muss ich sagen, also bei Italienern, die gucken schon auch gerne in den Garten der anderen so. Doch. Also vor allem in Italien, da, wenn du in den Vororten bist oder in den Dörfern und so, da wird schon sehr viel auch immer über die anderen geredet und was hat der und was hat der nicht und was habe ich und was hat der nicht. Aber grundsätzlich sind es halt emotionale Menschen, Südländer, die Temperament haben, viel begeisterungsfähiger als jetzt Leute, die natürlich wenig Temperament haben. So, das ist ja klar, du kannst halt, wir können uns an vielen Dingen einfach viel mehr erfreuen und die Sachen viel mehr hypen und groß machen, weil das halt einfach in der Natur unseres Charakters auch liegt, durch das Temperament und durch die Emotionen, die wir in uns tragen. Und in Deutschland ist halt alles so sehr sachlich, sehr gerade, sehr
bürokratisch.
In einer Richtung, sehr bürokratisch. Das muss alles exakt sein, das muss alles sehr genau sein. So, bei uns ist das so, ja, wir machen einfach.
Wie schmeckt es? Darf ich mal fragen, wie viele roten Karten hat Valentina in ihrer Karriere bekommen?
Eine.
Oh, und das war eine Fehlentscheidung. Nee,
das war es mit dir.
Das war mein Temperament, was mit mir durchgegangen ist.
Hast du böse gefault oder Schiri angemacht?
Ich habe nachgetreten.
Oh. Hoppla. Kann man machen.
Ja, sehr gut.
Aber einmal und nie wieder. Ich habe
trotzdem. Ja, zack. Und dann wollte ich noch abschließend eine Frage. Wo können wir Urs Fischer demnächst bewundern?
Das war der einzigste Punkt, den ich hatte, der nichts mit der Nationalmannschaft zu tun hat. Irgendwie schade. Es war vorab zu sehen, aber was eine geile Geschichte. Ja. Erstes Jahr aufgestiegen, Conference League. Und dann auch noch dieser Weg. Conference League, UEFA Cup. Und wir sagen immer noch UEFA Cup und lassen es auch so. Champions League. Und dann feiern. Schade.
Ja,
schade, schade. Tut
mir leid, ne?
Also, hast du das Video gesehen?
Oh, ja, der hat
wirklich so ein maximal unschönes Ende für diesen Film.
Ein kluges Ende, wirklich zu sagen, mein Beifalling auch so seriös zu sagen, wir machen jetzt nicht hier, wie du wirst gefallen, komm, wir gehen jetzt einfach getrennte Wege. Und er hat sein Gesicht behalten, er hat seine Ehre, seinen Stolz behalten.
Definitiv.
Und Björn, was meinst du, wo würdest du Urs Fischer gerne sehen? außer beim OFC?
ich glaube, schwierig aktuell. Also ich wüsste jetzt nicht, wo in der Bundesliga überhaupt ein Trainer benötigt wird, außer Steffen Baumgart wird irgendwann auch entlassen. Ja,
oder Steffen Baumgart übernimmt dann Union Berlin?
Ja, so ein Trainertausch wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber ja, ich glaube, die größere Frage ist eher, wer kann Berlin übernehmen? Ja,
sehr gut.
Weil Glasner ist ja im Gespräch. Ich persönlich glaube, passt nicht in den Karriereplan von Glasner. Nee. Da muss jemand anderes hin. Ja, also ich glaube, das ist eher die Frage, die interessanter ist. Wer übernimmt Union? Ist jetzt auch die erste Co-Trainerin in der Bundesliga, ne?
Ja, vielleicht ja. Eines Tages wird ja vielleicht Urs Fischer die Schweizer Nationalmannschaft übernehmen. Wer weiß, das würde ja zu ihm passen.
Also, das kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall.
Aber was, Valentina, was meinst du, was passiert mit Union? Ist da Abstiegs- oder kommt jetzt einer, der es rausreißt?
Ich glaube, die spielen einfach diese Saison im Abstieg leider. Ja. Also gegen den Abstieg, nicht um den Abstieg, sondern gegen den Abstieg.
Aber wie kann es denn sein, dass die Einkäufe überhaupt nicht funktionieren? Also Herr Reif hat es ja auch schon gesagt irgendwie und hat da auch schon mal, das passt eigentlich nicht zur Union-DNA, aber dass die so gar nicht funktionieren, also dass das so den Berg...
Ja, ich habe es auch nicht erwartet. Ja, man war ja immer so jede Saison dazu geneigt zu sagen, irgendwann müssen die einbrechen.
Ja, genau.
Passiert und eigentlich diese Saison, wo es keiner erwartet hat, wo man sich damit quasi angefreundet hat oder das zur Normalität wurde, dass Union Berlin jetzt da oben mit dazugehört, krachen die ein. Ich weiß jetzt nicht, ob man es nur an den Neuverpflichtungen festhalten kann. Ich glaube einfach, das Mannschaftsgefüge wurde dadurch halt maximal gestört. Ich will nicht sagen zerstört, aber ich will sagen gestört. Und das scheint sich aktuell noch nicht ganz so einzupendeln oder einpendeln zu können. Ich glaube, die werden nicht absteigen. Ja, hoffe ich zumindest und kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber die werden schon im unteren Tabellendrittel am Ende des Tages zu finden sein, glaube ich.
Wer wäre denn jetzt gerade der richtige Mann für Union? Was macht eine Neurohre?
Neurohre, um Gottes
Willen. Ich glaube, der Neurohre übernimmt nur Ruhrpott-Clubs.
Oder irgendwas in England. Ja, also ich wünsche auch echt alle, also es wäre einfach, also, aber Union hat echt so ein bisschen was von, dann wünschst du dir halt Erfolg für so eine Mannschaft und dann sind die erfolgreich und gehen in die Gym, aber irgendwie haben sie dadurch so ein bisschen ihre Sexiness verloren. Also ich fand Union, also aus der Ferne alles und so, aber ich fand Union letztes Jahr einfach heißer und sexier und irgendwie da war mehr Feuer in der Kiste und dieses Jahr wird das alles so verkopft und alles, gut, wenn du eine Serie hast, hast du eine Serie, dann ist auch
schwer. So eine Serie, ich weiß nicht.
Die über Jahre geht und vor allem, ich glaube, jetzt kommt der Punkt, der eigentlich im Normalfall gekommen wäre. So, du steigst auf, gerade zum ersten Mal, du musst gegen den Abstieg spielen, vielleicht sogar 2, 3, 4 Jahre, bevor du es schaffst, wenn überhaupt dich ein bisschen zu etablieren. Ich glaube, das, was jetzt passiert, wäre eigentlich im Normalfall vor 3 Jahren passiert oder vor 4. Schön, was die gerissen haben. Super, ein Club mit einem kleinen Stadion, mit wenig Geld oder vergleichsweise wenig Geld. Aber das Kapitel ist vielleicht jetzt einfach zu Ende. Und das muss man akzeptieren und auch realistisch sehen, damit man nicht absteigt. Ich will die auch nicht in der zweiten Liga sehen.
Valentina, aufgrund der Zeit darf ich noch eine Frage stellen, mit bitte um kurze Antwort. Was erwartest du dieses Jahr noch von, oder in der Saison jetzt noch von, unserer Forza SGE?
Schwierig. Was ich erwarte von denen? Ich erwarte weiterhin Begeisterung für die Fankultur und Traditionsclubs. Das erwarte ich auf jeden Fall, weil für mich wenige Vereine dafür stehen, so wie Eintracht Frankfurt dafür steht. Und ich hoffe, dass sie einfach sportlich das Beste rausholen können, was in ihren Möglichkeiten steht. So.
In diesem Sinne sage ich Forza SG und bitte Applaus für Valentina Maccherni, meine Damen und Herren.
Danke.
Ich würde kurz noch ein Set-Foto machen. Oh, jetzt hat mein Handy natürlich. Ach, mein Gehaltsgefüge lässt nicht so viel zu. So, warte mal, jetzt können wir noch ein Set-Foto und sage ich vielen, vielen Dank. Und warte mal, ganz kurz. Dieses Handy, ich habe es irgendwie. So, ich sage vielen, vielen, vielen Dank an die Runde. Valentina, vielen, vielen Dank. Und ich sage einen schönen Abend und noch ein schönes Restwochenende.
Schönen Sonntag. Danke.
Ciao.
Schönes Restwochenende. Dankeschön. Ciao. Bye-bye.
Tschüss. Ciao.